Wolfgang hat mich letzte Woche angesprochen, ob ich dann in diese Themenreihe, die wir jetzt im November anfangen wollen, den Start machen möchte. Und ich war mir nicht so ganz sicher, ob das dann das Richtige ist. Ich fühle mich da nicht unbedingt vielleicht der geeignetste dafür, über dieses Thema zu sprechen. Es geht um Leid. Ich möchte es heute ganz aktuell halten, ich möchte nicht sagen oberflächlich, aber wir werden die nächsten Wochen merken, dass es da noch tiefer hineingeht. Wolfgang und Martin werden das noch ein bisschen vertiefen. Und wie ich so in dieser Predigtreihe dran saß oder an meinem Thema, kamen diese Nachrichten. Nachricht von Robert. Dann aus der Verwandtschaft ist auch einer verstorben, am selben Tag wieder Robert. Tag drauf kriegen wir, oder kurz darauf noch von Matthias, die Information, dass er eben auch Probleme hat. Und wir merken, wow, Jesus, was los? Und ich möchte euch ein paar Gedanken mitnehmen über das Thema Leid und vielleicht die Möglichkeit, wie wir damit umgehen können. Und ich möchte euch ein kleines Zitat vorlesen, was ich gefunden habe. Leid gehört zu unserem Leben. Es ist einer der wesentlichen Erfahrungen der menschlichen Existenz. Jeder Mensch erfährt an irgendeinem Punkt in seinem Leben Leid. Manche erleben Leid in seiner mildesten Form. Andere erleben Leid in der schmerzvollsten Art und Weise. Aber keiner entkommt einer gewissen Leiderfahrung. Leid erleben wir auf verschiedene Art und Weise. Es gibt das soziale Leid, in welchem wir an den Beziehungen, in denen wir stecken, leiden. Es gibt das psychische Leid, hervorgerufen durch Ängste, Depressionen und andere Krankheiten unseres Geistes. Und zuletzt gibt es die physische Leiterfahrung, in der wir alle Arten von körperlichem Schmerz oder anderen Einschränkungen erfahren. Trifft das auf uns zu? Ich denke doch ja. Und jeder von uns kann dies in irgendeiner Art bestätigen. Ihr selber habt mitbekommen, wie es wir in der Familie gerade momentan haben, die Problematik mit Sandras Herz, wo wir definitiv wissen, dass es ein Herzproblem ist, wo wir wissen, dass es jetzt nach 6 Jahren falscher Medikamente sogar noch verschlimmert wurden, wo wir wissen, dass es vielleicht nie so gekommen wäre, so schlimm. Wir haben sehr viel uns Gedanken gemacht, sehr viel gefragt, sehr viel überlegt. Wie kann es passen, dass wir auch als Christen so Leid erfahren? Und ein wesentlicher Punkt, den ich vorneweg schieben möchte, um das Ganze vielleicht auch in die richtige Bahn schon mal zu lenken. Wir dürfen nicht den Anspruch haben, dass wir von Leid verschont bleiben. Bei Hiob konnten wir das ganz klassisch lesen. Er hat vielleicht andere Parameter gehabt, das stimmt. Er hatte andere Voraussetzungen gehabt, wie wir vielleicht heute in unserer Zeit und in unserem Leben. Und trotzdem, das Leben hat ihm ganz schön bös mitgespielt, so richtig in Schlag versetzt. Und wie er am Ende da saß und seine Frau auf ihm zukam und hat zu ihm gesagt, hey, Hiob, verfluch Gott. Und am besten stirbst. Und es wäre alles vorbei. Und diese Reaktion seiner Frau ist völlig menschlich, ist völlig normal. Aber es ist eine Reaktion einer Person, die den Anspruch hat, wenn ich in einer Beziehung zu Gott lebe, kann ich nur das Gute erwarten. Und darin werden solche Leute und solche Personen enttäuscht. Und es liegt daran, dass unsere Welt bestimmt ist, dass Leid da ist. Es ist nicht die vollkommene Welt. Es ist nicht das Paradies auf Erden. Dieser Zeitpunkt erleben wir hier nicht. Und Leid gehört zum Leben und es gehört auf diese Erde. Und wir sind davon nicht verschont. Schon die Psalmisten haben ihr Leid, ihre ganze Anklage irgendwo auch Gott schon geschrieben und niedergeschrieben. Und wenn wir unser Leben anschauen, wenn wir merken, wenn das Leben schief geht, wenn da irgendwelche Dinge auf uns zukommen, die nicht so laufen, wie wir uns vorstellen. Und wenn das Schicksal, das sogenannte, so richtig zuschlägt, dir im Boxen sagt man so einen Leberhaken, ich weiß nicht, wer sich davon auskennt, aber wenn du einen Schlag in die Leber bekommst, beim Boxen, dann gehst du auf die Bretter, dann ist vorbei. Und wie schnell sind wir am Zweifeln? Wie schnell sind wir an dem Punkt zu sagen, warum? Diese berüchtigte Warum-Fragen. Warum trifft es mich? Warum bleibe ich nicht verschont? Warum bleiben wir nicht verschont von diesem Problem? Und diese Frage ist völlig menschlich. Es ist in Ordnung, dass wir so fragen. Und ich selber habe mich darin schon ertappt und habe festgestellt, die Frage kommt doch sehr oft und sehr schnell. Und es gibt eine Phase in der Verarbeitung vielleicht auch, dass sie in Ordnung ist, diese Frage. Weil wir sagten, dass ich nicht meine Antwort bekomme von Gott. Oder von einem Arzt, weil ich sage, warum ist das so? Aber was ist, wenn wir keine Antwort bekommen? Wenn wir uns mit diesen Warum-Fragen schlussendlich nur im Kreis drehen und vielleicht sogar noch Gedanken hinzukommen, hat mich Gott jetzt verlassen? Will er mich damit bestrafen? Solche Fragen, Gedanken hast du vielleicht schon. Haben wir, hatte ich, aber diese Fragen haben wir nicht schon alleine gehabt. Wie gesagt, die Psalmisten haben schon geschrieben, David schreibt selber, Psalm 6, Vers 4, ich weiß weder aus noch ein, Herr, wie lange willst du noch zusehen? Er war völlig verzweifelt, er wusste nicht mehr ein und aus, er wusste nicht, was mit ihm passiert. Das Buch Hiob, vorher erwähnt, die Kapitel sind voll mit Anklage und mit Fragen über Fragen. Zacharia. Bis ins Neue Testament werden wir lesen, wie die Autoren sich den Kopf zerbrechen über den Ist-Zustand und sich fragen, was geht hier? Was läuft hier? Und ihr Leid einfach Gott klagen. Es ist nichts Verwerfliches, wenn wir unser Leid Gott kundtun und wenn wir darüber reden. Genauso wenig, wenn wir wirklich mal hadern mit einer Situation und sagen, Mensch, das kann doch nicht so sein. Aber es gibt vielleicht eine Einschränkung. Es hat doch einen Haken an der Sache. Es ist nicht so, dass wir vielleicht so hinausposaunen müssen und jedes Mal uns so mit gesenktem Kopf und ja wieder einen Schlag in den Nacken und ah ja, ich bin so geschlagen. Es geht darum, dass wir als Christen eine andere Möglichkeit haben. Es geht darum, dass wir lernen, einen Umgang mit diesem Leid für uns zu finden, der im Einklang darin steht, was Gott für uns möchte. Was wir definitiv als ersten Punkt mal annehmen dürfen und verinnerlichen dürfen, ist folgender. Ich weiß nicht, ob das dir so täglich bewusst ist. Mir ist es nicht immer bewusst, muss ich ehrlich zugeben. Aber das schlimmste Leid wurde von uns abgewandt. Was ist dein schlimmstes Leid? Thomas, es freut mich, dass du heute da bist und du bist heute mein Kandidat. Was war dein schlimmstes Leid, was von dir abgewandt wurde?
Ich habe mich deswegen extra bekehrt, damit ich nicht in die Hölle komme.
Amen. Einer, der die richtige Antwort gegeben hat, in der Kinderstunde aufgepasst hat. Jesus und ja, ist immer richtig. Nein, Thomas, danke. Richtig, die Verdammnis. Dieses ewige Leid. Wir reden nicht oft drüber. Es ist so, vielleicht auch in den Hintergrund gerückt, immer wieder. Aber durch Jesus' Tod, nur durch seinen Tod und sein Leiden am Kreuz, nahm er diese Strafe auf sich und unser Leid weg. Und wenn wir dies im Glauben annehmen können, trifft die folgende Aussage genauso auf uns zu. In Römer 8, Vers 1. Wer nun in Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Und das bedeutet, dass wir der endgültigen Verdammnis und Verurteilung entkommen sind. Ewiges Leid in der ewigen Verdammnis, das steht uns nicht mehr bevor. Das war für dich vorbestimmt. Für jeden, der keine Beziehung zu Gott führt, ist das vorbestimmt. Da ist dein Hüftleiden, dein... Ich könnte jetzt die Bandbreite aufzählen. Bis persönlichen Schmerz. Ist da völlig nichtig dagegen, wenn es darum geht, dass wir ewige Verdammnis, ewiges Leiden hätten. Es ist weg, weil Jesus hat es übernommen. Jesus hat es von uns genommen und wir sind befreit davon. Amen. Amen. Und dafür können wir erkennen, wie gesagt, dass es definitiv hätte schlimmer gehen können. Ich möchte an dem Punkt trotzdem sicher gehen, dass ihr es versteht und dass es mir abnehmen könnt, dass ich Probleme, die wir haben, nicht verharmlosen möchte. Dass es, wenn es um dein Problem geht oder um meins, dass es nicht, ja, irgendwo runterbuttern oder tiefstapeln möchte. Definitiv nicht. Weil wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir haben eine Situation, die wir mal besser, mal weniger besser verkraften können. Aber wenn wir immer wieder in einem Moment der Stille mal nachdenken können und das vergleichen können, wie schlimm es mir hier geht, und dann in Vergleich strecken, was ich in der Ewigkeit bekomme, könnte es mir vielleicht dadurch wieder besser gehen. Es geht auch nicht darum, dass ich eine Wertigkeit aussprechen möchte, welches Leid schlimmer ist, weil Gott sieht es und spricht ganz klar darüber, dass es in dieser Welt Leid gibt und dass wir Leid ihm kundtun dürfen und dass wir zu ihm kommen können und mit ihm reden können, dass wir auch darum beten dürfen, dass Leid von uns weggenommen wird. Und ich bin auch der Überzeugung, dass Gott es tun kann. Nicht immer, nicht sofort, aber er hat die Möglichkeit. Aber was definitiv gesetzt ist und was wir festhalten können, in der Ewigkeit wird es kein Leid mehr geben. Es wird dort aufhören, spätestens. Offenbarung 4, 1 bis 5. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Amen. Amen. Das ist unsere Hoffnung, unser Ziel, zu sagen, egal was mir hier passiert, egal was mir hier widerfährt, egal, ich habe meine Ewigkeit beim Herrn. Es ist nicht einfach, definitiv nicht. Und es ist sehr theoretisch irgendwo, solange es mir gut geht. Und sobald dann Leid kommt, sobald etwas passiert, fängt der menschliche Körper an, das menschliche Gehirn zu arbeiten. Lasst uns darauf berufen, was das Wort Gottes sagt. Paulus, ein Mann Gottes, der genauso so viel durchlebt hat und hinter sich gebracht hat, wurde gepeinigt und er schrieb über sein Leben, 2. Korinther 4, Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Wenn ich selber mal so weit bin, dass ich das sagen kann, wie Paulus. Wow. Das ist ein Prozess. Und vielleicht sitzt du selber hier unten und sagst dir, Mensch, schön, was du hier vorne alles redest und sagst. Und praktisch hilft es mir nicht wirklich weiter. Kann gut sein. Und ich maß mir heute und hier bestimmt nicht an, dass ich mit diesen Gedanken, die ich euch weitergeben möchte, dass das der Schlüssel ist für jegliche Probleme, geschweige denn davon, dass wir auch professionelle Hilfe annehmen dürfen, wie Seelsorge, Ärzte. Das soll es heute hier nicht ersetzen. Aber ich möchte festhalten, dass wie Paulus, der gesteinigt wurde, ausgepeitscht, verfolgt, folgende Worte verfasst hatte, die ich gerade vorgelesen habe, weil er hat verstanden, egal, was ihm hier auf Erden widerfährt, In der Ewigkeit wird es nicht mehr vorhanden sein. Ich möchte eine Geschichte, eine ziemlich bekannte Geschichte nochmal aufgreifen und euch vorlesen. Der Verfasser oder die Verfasserin ist Margaret Fishback Powers. Vielleicht kommt es schon in einem anderen. Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streifenlichtern gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn: Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdeckte ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er: Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Dort hat er dich getragen. Gott trägt hindurch. Vertrauen wir darauf, dass er uns wirklich hindurchträgt? Ich versuche mir momentan immer wieder anzugewöhnen und mir vorzustellen, was wäre in einer gewissen Situation passiert, wie wäre es mir ergangen, wenn Gott mich nicht getragen hätte. Wenn es wirklich meine eigenen Fußspuren gewesen wären in diesen Situationen, die mich so gebeutelt haben, die mir so schwer, gerade in dieser Situation, mir auch geschadet haben. Und ich stelle immer wieder fest, es war vielleicht nicht einfach, es war nicht leicht. Aber mit Gott war das so ein roter Faden und man hatte so dieses Licht am Horizont wieder sehen können, weil es einfach voranging und eben nicht stehen geblieben ist und im Sand stecken geblieben. Seit unserer Kindheit, denke ich, der doch auch jedem, egal wie lange ich wirklich im Glauben stehe, kennt den Psalm 23. Er wird heute noch in den Schulen, zum Glück im Religionsunterricht, das ein oder andere Mal angesprochen. Und ich möchte euch jetzt mal bitten, euch folgendes Bild vorzustellen. Da ist diese Herde, diese Schafherde. Alle Schafe grasen friedlich vor sich hin. Der Hirte steht an der Seite der Herde. Die Sonne scheint, alles ist wunderbar friedlich. Und der Hirte fängt an, mit seinen Schafen weiterzuziehen, Richtung Stall. Und auf einmal merkt er, und doch sieht er, wie von vorne ein starkes Sommergewitter aufzieht. Und sie sind auf dem Weg und es gibt keine andere Möglichkeit und der Regen kommt, es blitzt, die Blitze schlagen auch vielleicht in den Baum links und rechts der Herde ein, Donner grollt, es wird einfach bedrohlich und die Herde steht bzw. zieht mit ihrem Hirten weiter. Und in dieser Situation denkt sich nun ein Schaf, keine Ahnung, was der Hirte da vorne macht. Aber ich laufe einfach mal diese Richtung. Ich habe eigene Vorstellungen. Ich mache einfach mal das, was mir, wo ich denke, das könnte richtig sein. Ich habe das jetzt noch nie so wirklich gesehen. Ich habe bisher immer nur Herdenbilder gehabt, wo wirklich die Schafe zusammenblieben. Und ich glaube, es wird auch niemals wirklich ein Schaf ganz bewusst machen, dass es weglaufen würde. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus, beziehungsweise sich ja auch, ja doch Jesus sich auch auf diesem Psalm und auch dieses Bild dieser Herde und des Hirte doch auch da beruft und zu sagen, wir sind die Schafe, wir sollen unter seiner Herrschaft bleiben, weil er führt, weil Gott führt, er leitet uns, er bringt uns hindurch durch Schwierigkeiten. Wurde die Herde nass? Ja. Waren die Schafe vielleicht auch ängstlich? Ich gehe davon aus, bei so einem Gewitter, dass es unangenehm wurde. Aber die Herde blieb in ihrem Urvertrauen, in diesem tierischen Urvertrauen im Hirten gegenüber. Ganz im Sinne von Psalm 23, Vers 4. Und geht es durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Wir wissen oft nicht, wie lange wir durch so dunkle Täler durchgehen, wie lange wir unterwegs sind. Die Blitze schlagen neben uns ein. Wir werden nass. Und die Frage ist, weiß der Kerl da vorne mit dem Stab, wo es lang geht? Weiß es Jesus? Wo geht die Richtung hin? Und ich möchte heute eine Antwort dir ganz definitiv sagen. Ja, er weiß es. Und nur liegt es an uns, ob wir dieses Vertrauen ihm entgegenbringen. Ob wir sagen können, wir können Gott vertrauen, dass ich ihm folge, egal wie es um mich steht. Und das müssen wir uns ganz neu und jeden Tag aussprechen und selber zusprechen, dass wir Gott vertrauen. Johannes 16, Vers 33 spricht Jesus zu seinen Jüngern. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt. Nach Luther, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Jesus ist Sieger in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt, wir sind Gäste. Uns wird es hier Leid erfahren, uns wird es nicht immer gut gehen. Aber er ist Sieger. Und wenn wir unter seiner Herrschaft bleiben, wenn wir unter seiner Führung bleiben, werden wir dieses Leid, diese Schwierigkeiten, die wir erleben, werden wir durchleben mit seiner Hilfe. Wir werden bedrängt, wir werden Angst haben. Aber Gott steht an unserer Seite als Sieger und Herr über Leben und Tod. Können wir das wirklich greifen? Ich denke, das ist eine große Herausforderung und definitiv gelingt das nicht immer zu 100%. Aber ich bin der Meinung, dass wenn wir aus tiefster und echter Überzeugung, und Gott kann es wohl erkennen, uns Gott anvertrauen und ihm sagen, wo der Schuh drückt und ihm sagen, dass wir mit der Situation nicht klarkommen, dann ist das der richtige Weg, mit der Sache aber umzugehen, dass Gott Bescheid weiß. Wir dürfen anfangen, in unserer Schwachheit Gott groß zu machen, ihn zu verherrlichen. Das ist ein Prozess, der in uns arbeitet, der in uns Schritt für Schritt vorangeht. Wir sollten lernen, für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Weil es ist nicht einfach, sofort mit erhobenen Händen in Lobpreis zu stehen und Gott zu loben, in dem Unwissen, wie soll ich nächste Woche meine Rechnungen bezahlen? Oder mit der Tatsache einer Krankheit, die in meinem Leben ist, die so schmerzhaft ist, dass ich es vielleicht gar nicht mehr aushalten kann. Oder wie eine Diagnose erhalten, die uns erstmal den Boden und den Füßen wegzieht. Definitiv nicht ist es einfach. Und vielleicht wäre es auch zum gewissen Grad heuchlerisch. Weil bei Gott geht es um viel mehr. Und das ist das, was wir verstehen und lernen dürfen. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen, sie waren im Kerker, im tiefsten nassen Loch, schmerzerfüllter Körper durch die Geißelung, durch die Peinigung, die sie ja vorher erlebt haben, im Pflock gefesselt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, dieser Holzpflock, wo Füße und Hände so zusammen war, wie bei uns noch im Mittelalter. Geschundener Rücken. Da war nichts mit, ich heb mal kurz meine Hände zum Herrn. Ging nicht, ja, war fest. Die Situation, die Stimmung, die war völlig unten. Aber sie hatten etwas in sich, was sie nach oben hab schauen lassen. Ihr Vertrauen zu Gott. Und sie fingen an, Gott zu loben mit ihren Stimmen. Und ich habe mich gefragt, wussten die beiden, als sie angefangen haben, Gott zu loben, was eigentlich jetzt passieren würde. Ja, wir lesen die Geschichte, wir kennen, dass sie befreit wurden, wir wissen, dass die Ketten gesprengt wurden, weil wir es lesen. Aber in der Situation, Paulus und Silas, sie wussten es nicht. Die wussten nicht, werden wir morgen freikommen durch ein Gericht? Werden wir in 5 Jahren freikommen? Werden wir im Gefängnis sterben? Das war denen zwar nicht bekannt. Aber sie fingen an, in der Situation Gott zu loben. Weil es das einzigste Mittel war, was sie für richtig hielten in der Situation. Und sie taten es, weil sie immer taten. Weil sie es immer taten und weil sie es konnten. Weil sie es konnten, weil sie es tagtäglich wiederholt haben, in Zeiten, wo es ihnen gut ging, wie Art Training. Es ist wichtig, dass wir in Zeiten, wo es uns gut geht, dass wir in Momenten, wo wir uns vielleicht auch stark fühlen, wo wir wissen, ja, Gott ist da, dass wir das verinnerlichen, dass wir sagen, diese Momente aufnehmen. Das ist wie, wenn wir Zeugnis haben, dass wir das weitergeben, Auferbauung. Dass es wir dann in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, dass wir sagen können, ich habe was in mir, daran kann ich festhalten. Weil immer dann, wenn wir in Momenten, wo eben keine gute Emotion da ist, wo kein Wow-Effekt da ist, weil wir uns gut und stark fühlen, weil eben es nicht mehr funktioniert und wir langsam in so einem Tunnelblick vielleicht auch reinkommen und reingeraten, dann neigt der Mensch dazu, in so ein alltägliches, ihm bekanntes Schema einzutauchen. Dann kommt es immer, ja, ich mache das, was ich immer tue. Und wenn ich jedes Mal in einer Situation den Kopf senke und mich schlecht fühle, weil ich das immer tue, dann wirst du es in so einer Situation dann auch tun. Wenn du aber in einer Zeit die Möglichkeit genutzt hast, zu sagen, ja Gott, heute gehe ich ganz bewusst mit dir. Heute habe ich die Verbindung zu dir und das in deinem Herzen verstärkt und immer wieder dir das verinnerlichst. Dann kannst du es auch abrufen in einer Zeit, wo es dir nicht so gut geht. Und ich möchte dich heute auffordern, 3 Fragen mitzunehmen, beziehungsweise für dich selber heute zu beantworten. Und antworte für dich selber. Suchen wir seine Gegenwart täglich? Legen wir unser Vertrauen komplett in seine Hände? Und nehmen wir es an und lassen es zu, dass er uns durch Situationen hindurchträgt? Egal, was um uns herum passiert. Oder fangen wir an, selber Lösungen zu finden? Wie dieses Bild, was er so kennt, die Milch so lang zu treten, diese Maus, bis die Sahne kommt, wo ich dann selber mich hinausziehen kann, kann funktionieren. Aber wie lange muss diese Maus treten, dass aus dieser Milch Sahne wird? Oder ist es nicht vielleicht einfacher zu sagen, Gott, hey, in meiner Schwachheit, ich kann es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Bitte tu. Im vollsten Vertrauen, dass du mich hindurchträgst. Abschließend möchte ich euch nochmal die wesentlichen Gedanken einfach zusammenfassen und mitgeben. Leid ist eine ganz natürliche Erfahrung, die jeder von uns hier auf dieser Erde in unserem Leben durchleben kann. Vor allem auch, gerade wenn wir vielleicht auch Kinder Gottes sind. Aber das größte Leid bleibt uns erspart. Die Verdammnis wurde durch Jesus Opfer von uns genommen. Wir dürfen frei sagen, Herr, danke für dieses Geschenk. Danke, für dass du mir dieses Leid abgewandt hast. Und drittens, Gott trägt uns durch Schwierigkeiten hindurch. Und ich wünsche mir, dass, auch wenn es hier aufgeschrieben, auch irgendwo theoretisch ist, auch in deinem Leben vielleicht noch nicht so angekommen ist, weil du in einer Situation steckst, die nicht einfach ist. Ja? Glaube ich dir. Aber ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich wirklich an der Hand nehmen und sagen, Mensch, lass uns gemeinsam vor Gott kommen. Er trägt dich hindurch. Und wir werden die Möglichkeit haben, die Gelegenheit, dass wir im Anschluss oder auch jetzt noch, wenn das letzte Lied kommt, kommt nach vorne. Nehmt Gebet an. Lasst euch gegenseitig segnen. Lasst uns eine Gemeinschaft werden, wo wir sagen, ja, Leid gehört zwar dazu, aber es zieht mich nicht runter. Es baut mich auf, weil ich weiß, in meiner Schwachheit ist Gott groß. In meiner Schwachheit kann sich Gott verherrlichen. Wir hatten das Zeugnis gehört von Ute, die mit ihrer Diagnose und mit ihrem Ergebnis, was ihr Knie betraf, mit dieser das, was der Arzt rausgeschnitten hatte, und die Ärzte und auch die Physiotherapeuten einfach erkennen konnte, wie sie mit dieser Situation, diese Entfernung eines Tumors, da festgestellt wurde, dass Ute innerlich so eine Ruhe, so eine Frieden hatte, was nach außen gestrahlt wurde. Und das war für mich so dieses Zeichen zu sagen, ja, wir haben diese Situation, aber Gott kann daraus was Gutes machen. Wir verstehen es oft nicht, wir werden hier auf Erden nicht immer diese Antworten bekommen, aber halten wir dran fest, Gott ist in unserer Schwachheit groß und mächtig. Amen.